In dieser Woche findet das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Motto des diesjährigen Jahrestreffens ist die Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. 5 Kernthemen werden in über 60 Sessions pro Tag bis Freitag von mehr oder weniger Prominenz abdiskutiert. Der Auftakt zum WEF am gestrigen Montag fiel exakt mit der Angelobung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zusammen. Er wird am Donnerstag mit einer Rede zugeschaltet sein. In Davos selbst ist vor allem linke, auslaufende Politprominenz vertreten. Dem Thema Ukraine sind tägliche Sessions gewidmet und heute Nachmittag hat Präsident Volodymyr Zelensky seinen großen Auftritt. Im Gegensatz dazu hat Russland in Davos keinen Platz und auch China ist nicht sehr hochrangig vertreten. Was sich sonst noch im schweizerischen Davos tut, fasst meine Kollegin Cornelia Kirchweger jetzt zusammen. Grüß dich, Cornelia.
Grüß dich, Reinhard.
Cornelia, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das ein Abschiedswalzer der Woken-Gesellschaft ist, mehr oder weniger. Wie ist denn dein Eindruck des heurigen WEF in Davos, des Treffens?
Du hast das schon auf den Punkt gebracht, das ist genau so. 54 Jahre Davos, wenn jetzt dort nicht eine Kehrtwende passiert und man endlich den Realitäten ins Auge schaut und auch hier andere Sprecher holt, dann wird es ein Auslaufmodell sein. Schwab hat es ja gegründet vor 54 Jahren als Weltwirtschaftsforum für Manager, dann kamen die Politiker dazu. 2015 wurde es eine internationale Organisation. 2020 schrieb er sein berühmtes Werk, The Great Reset. Ihr werdet nichts besitzen, aber glücklich sein. Und 2024 zog er sich zurück. Da gab es davor einige unrühmliche Zeitungsberichte darüber, wie er sich gegenüber seinen Mitarbeitern verhält. Angeblich wollte er alle über 50-Jährigen kündigen.
Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Klaus Schwab, der hohe Priester dieser Gesellschaft, der alles gepredigt hat, wie jetzt sich alles zu ändern hat, der hat selbst genau das Gegenteil von dem getan, was er eigentlich verlangt hat.
Ja, es ist meistens so bei diesen Leuten. Es ist also aus meiner Sicht, ich habe mir die Themen angeschaut, kein Zukunftsforum. Es ist ein Wiederkäuen bestehender Themen. Es ist ein Zurückschauen. Es geht immer wieder um die Dekarbonisierung, um den Vorteil der Migration, die Milliarden der Wirtschaft bringt. Es wird von den Supply Chains geredet, von den Lieferketten, wo man aufpassen muss, also im Sinne der Umwelt und so weiter und so weiter. Und von geopolitischen Schocks spricht man, von der Stimulierung des Wachstums, Förderung einer gerechten und integrativen Energiewende. Also die Energiewende ist weiterhin ein Thema. Es dürfte jetzt den WEF-Leuten auch dämmern, nachdem was Trump ja gestern angekündigt hat und was er schon an Dekreten unterzeichnet hat, dass das so nicht stattfinden wird. Auch die EU steht unter Schock. Frau von der Leyen hat ja heute um 11 Uhr ihre Rede gehalten, hat sich hier sehr bedeckt eigentlich gehalten und ist aber trotzdem noch in ihren alten Mustern verhangen. Es geht wieder um die Dekarbonisierung, Wettbewerb, sie will halt den Unternehmern das Leben erleichtern in der EU und rote Bänder durchschneiden. Sie hat kryptisch Russland bezeichnet als, die haben also Europa mit dem Öl erpresst, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Und also nichts Neues. Und was natürlich jetzt in der EU diskutiert werden muss, ist, wie geht's weiter mit dem Terror gegen die Bürger, der uns ja die letzten 10 Jahre begleitet hat. Spätestens seit Corona ist klar, was hier aufgeführt worden ist. Der Klimaterror, der Gesundheitsterror, der Moralterror, all diese Themen werden wahrscheinlich einmal durchdiskutiert werden, weil das spielt es in den USA jetzt nicht mehr.
Trotzdem muss man sagen, es ist ja ein gigantischer Aufmarsch an Macht, der dort stattfindet in Davos. Man muss sagen, also von den 1000 top-börsennominierten Unternehmen auf der Welt kommen Delegationen. Das ist also ein Wert von Billionen, der dort eigentlich präsentiert wird. Larry Fink, der Chef von BlackRock, fliegt dann irgendwann einmal extra ein, gibt in einem Sondertrag den Silberrücken seiner Unternehmen und er ist fast in allen vertreten, die Befehlsausgaben und so weiter. Und jetzt ist ein gigantischer Umbruch, der dort eigentlich stattfindet. Wie ein Schwarm sind die jetzt gezwungen umzudenken oder tun es zum Teil, werfen die woke Klimaideologie über Bord etc. Wer sind denn heuer die prominentesten Redner in deinen Augen?
Naja, prominent ist da nicht viel. Wie gesagt, die von der Leyen hat schon ihre Rede gehalten. Zelensky wird das heute Nachmittag tun. Olaf Scholz wird dabei sein. Es wird sein Abschied sein, weil man geht davon aus, dass März im Februar die Wahlen gewinnt. Es gibt ein paar Präsidenten, ein paar Premierminister. Der Premier von Belgien, der Alexander De Croo, der mittlerweile in einer 7-Parteien-Regierung sein Land führen muss, weil es anders nicht mehr gegangen ist. Die Premiers von Schweden, Spanien, Thailand, Vietnam. Präsident Israel ist da, auch ein Vertreter der palästinensischen Behörde, was sehr wichtig ist, um jetzt das, was Trump eingeleitet hat, den Geiselaustausch und so weiter, auch weiter zu zementieren und Frieden zu schaffen vielleicht, so wie in der Ukraine. Ein Lichtblick ist der Präsident von Argentinien, das ist Javier Milei, der ja eigentlich so wie Elon Musk seine Bürokratie komplett abgespeckt hat, tausende Leute gekündigt und jetzt es geschafft hat, die Inflation von über 200 auf über 100 herunterzudrücken, ist immerhin schon eine Leistung und es gibt dort gute Perspektiven für die Wirtschaft. Der chinesische Vizepremier ist auch da und Donald Trump wird am Donnerstag zugeschaltet sein. Also es ist eine alte Garde, die so bald nicht mehr im Rampenlicht stehen wird.
Aber auch nicht die ganz großen Nummern.
Absolut nicht, nein. Viele sind ja bei Trump zu angelogen.
Fünf große Kernthemen werden heuer im Rahmen des Davos-Treffens abgehandelt. Worum geht es dabei? Du siehst ja das ganze Programm ziemlich kritisch.
Ja, fünf Themen. Wachstum, Neudenken, Industrien im intelligenten Zeitalter, allein die Formulierung, da stellt es mir die Haare auf, in Menschen investieren, den Planeten schützen, Vertrauen wiederherstellen. All diese Fragen könnte ich jetzt in Kürze mit einer Gegenfrage beantworten. Da brauche ich keine fünf Tage mit tausenden Leuten, die da hereinfliegen und sehr umweltfreundlich mit ihren Privatjets daherkommen. Denn die Gegenfrage ist, warum gibt es kein Wachstum? Warum nicht? Energiewende, moralisierende Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wie die Frau von der Leyen so gesagt hat. Die Arroganz der Europäischen Union wird Europa in den Dreck hineinziehen, wenn sie so weitermachen. Also Wachstum, Neudenken, ja, da muss die EU sich ändern oder komplett neu aufstellen. Industrien im intelligenten Zeitalter, was heißt intelligentes Zeitalter? Die Industrien wandern ab. Warum? Wegen der hohen Energiepreise in Europa, wegen der hohen Lohn- und Sozialkosten. Auch hier müsste es einen Systemwechsel geben und so weiter und so weiter. Und dann Vertrauen wiederherstellen. Das ist die interessante Frage. Warum muss ich das Vertrauen wiederherstellen? Warum ist es denn verloren gegangen? Weil man die Leute belogen hat von A bis Z und heute diese Lügen einzementiert und mit Zensuren die Wahrheit verhindert. Migration? Lüge. Corona? Lüge. Klima? Lüge. Die tolle Wirtschaft in der EU? Lüge.
Man geht ja überhaupt davon aus, dass Trump mit einer EU in dieser Form nicht kooperieren wird, sondern dass er sie eher zerreiben wird. Also da schwand Ungemach. Die Webseite des WEF ist ja gigantisch groß, man kann sich dort verlieren und Sie haben ja eigentlich diesen Stolz, dass Sie Ihre Wahrheiten dort eigentlich vollkommen ungeniert verbreiten. Du hast da jetzt was ganz Spezielles entdeckt und zwar den Satz Prognose auf dieser Webseite des WEF, da steht irgendwo ganz klein der Satz, Prognosen sind nicht Ziele, die man erreichen muss. Das heißt, Prognosen sind relativ.
Ja, das hat auch einen Grund, weil die Herren und Damen, die hier sich mit Prognosen breit gemacht haben, sind alle zum Großteil gescheitert mit diesen Prognosen. Ich sage jetzt nur, das Ergebnis der Wahl, der US-Wahl vom November, hat man in Europa wirklich darauf gesetzt, dass die Kamala Harris gewinnt. Wobei, als ich in den USA war, war mir völlig klar, dass diese Frau nicht einmal ein Viertel der Wählerstimmen kriegen wird.
Gut, du warst im Kernland, ja, aber ja. An den Küsten, in den...
Das war ein Medienhype. Das war ein Medienhype, nicht ein Menschenhype für Kamala. Die ist rein medial hochgepusht worden. Aber was interessant ist und warum wahrscheinlich dieser Satz auch dort steht, habe ich heute die Antwort unter anderem gefunden in einem kleinen Session im WEF zum Thema die demografische Weltentwicklung. Und das Interessante ist...
Wir rekapitulieren, wir gehen bis jetzt davon aus, gigantische Überbevölkerung, CO2-Ausstoß, also der Pilzmensch wird die Erde zerstören. Ja. Mit sich. Und da gibt es jetzt eine gigantische Trendwende.
Da gibt es jetzt eine Trendwende, hat ein britischer Historiker ihm vorgetragen. Es besteht jetzt die Gefahr einer kompletten Depopulation, was in den letzten 200 Jahren von 2 Milliarden auf 8 oder 9 gegangen ist, könnte jetzt in den nächsten 150 Jahren schon wieder runtergehen auf 3 Milliarden. Aber was machen wir? Wir haben dann zu wenig Leute und so weiter und so weiter. Und die Gründe für die Depopulation, hat er gesagt, sinkende Fruchtbarkeitsraten bei den Frauen, auch der geringere Wunsch in Wohlstandsländern der Frauen Kinder zu bekommen, aber auch die Politik, die das nicht gefördert hat. In Korea gibt es sogenannte 4B, wo die Frauen sagen, kein Sex, keine Geburten, keine Familie und so weiter. In Asien, hat dieser Herr gesagt, wird dieser Rückgang der Geburten ausgeglichen mit Automatisierung. Also man setzt dort schon auf die KI, aber was macht der Westen? Er setzt auf Migration. Und diese Migration wird die Bevölkerung aber nicht weiterbringen, auch keine Produktivität, weil es sind kulturfremde Menschen.
Also eher eine Bombe, eine Sprengbombe für uns.
Es ist eine Sprengbombe. Und was er auch noch gesagt hat, was man ja überhaupt nicht sagen darf, ist, dass in einigen Jahren Großbritannien zum Beispiel muslimisch sein wird, aufgrund dieser Migration, die da in den letzten Jahrzehnten passiert.
Man muss sich das schon auf der Zunge zergehen lassen. Also im absoluten Mekka des Wokismus werden solche Sätze plötzlich laut, die absolut verboten waren. Das ist ein Sakrileg, das ist ja ein Ketzer, der so
naja,
etwas
sagt. Naja, Sie müssen sich der Realität stellen. Auch diese ganze linke woke Blase, die aus meiner Sicht eine geistesgestörte Gruppe von Menschen ist, die da ihre komischen Fantasien ausgelebt haben und den anderen aufzwingen wollten. Die Realität schaut anders aus, spätestens jetzt mit Trump, aber das hat ja schon vorher begonnen mit dem Widerstand. Die Menschen stehen ja mittlerweile schon auf und sagen, wir machen da nicht mehr mit.
Das heißt aber, wo das Ende dieser Reise sein wird, kann man noch gar nicht sagen. Also das ist jetzt gerade im Entstehen oder der Tanker dreht gerade.
Wie Europa darauf reagiert, mit darauf bin ich sehr neugierig. Entweder kommen die ganzen linken Woken von den USA nach Europa und mischen hin, dann wären wir ein linker Woker Kontinent, isoliert in der Mitte zwischen den mehreren Welten, die es ja hier gibt. Oder die EU wird sich bewegen müssen und auch einmal der Realität ins Auge schauen. Und ich hoffe auch, Orban hat gestern gesagt, er hofft mit Trump darauf, dass die patriotischen Kräfte Brüssel besetzen können. Und er wird der Erste sein, der Brüssel besetzt, bevor die ganzen woken Linken aus Washington nach Brüssel kommen. Sonst wird nämlich Brüssel Washington.
Auch der Ukraine ist ja eine ganze Reihe von Sessions gewidmet, auch Volodymyr Zelensky wird heute Nachmittag dort sprechen und seinen großen Moment haben. Russland wird auch dort sein?
Russland ist nicht da. Es gibt einen kleinen Programmpunkt zum Thema Russland. Der heißt Russland, was kommt jetzt? Und da gibt es illustre Redner. Der EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, der Herr Dombrovskis, die schwedische Finanzministerin und irgendein außenpolitischer Journalist werden darüber reden, wie es jetzt weitergeht nach Russland. Eine, wie gesagt, illustre Runde, die sich da sicher sehr gut auskennt. Aber Zelensky hat heute Nachmittag seine große Rede. Morgen Mittag gibt es ein Medienbriefing, Sicherstellung der Energiezukunft in der Ukraine. Und dann kommt außerdem noch eine Veranstaltung Friedensformel für die Ukraine. Wer ist dabei? Der abgehalfterte NATO-Chef Jens Stoltenberg und der Chef der Präsidentschaftskanzlei der Ukraine, der Andriy Yermak. Am Donnerstag wieder Ukraine, der Weg vor uns. Außenminister Polen, die Roberta Metsola, Chefin des EU-Parlaments, ihres Zeichens, die ja dafür ist, dass Deutschland die Taurus-Marschkörper sofort an die Ukraine liefern und den Dritten Weltkrieg dann vom Zaun brechen. Dabei ist Außenminister Ukraine, Wirtschaftsminister Ukraine und der Präsident von Lettland und Bloomberg. Das sind die Ukraine-Meilensteine am WEF.
Also man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass da hier wirklich kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Ja. Mit den Dingen, die sich hier
entwickeln. Ich würde sagen, Thema verfehlt, weil wenn ich Russland keine Plattform gebe am WEF, dann lügt das WEF, indem es sagt, wir sind politisch unabhängig, wir geben allen eine Bühne und so weiter. So ist das eben nicht.
Ja, auch die üblichen internationalen Organisationen sind ja noch vertreten in Davos. Und sie repräsentieren ja aber auch eine Ära dieser unipolaren Welt mit dem Aufstieg von China und Russland. Ist das aber beendet worden? Wie schaut es da aus?
Ja, natürlich die UNO mit dem Chef Guterres, der neue NATO-Kriegseintreiber und Chef Mark Rutte, der WHO-Chef Ghebreyesus sitzt auf dem Schoß von Bill Gates weiter, aber die USA wird dann immer mitmachen. Trump hat ja gerade das Dekret unterzeichnet für den Austritt. Wir können froh sein, weil so schnell wird es eine globale Pandemieverordnung nicht mehr geben. Die Währungsfondschefin ist dabei und natürlich die EU-Zentralbank, Madame Lagarde. Es wird auch die Weltmeteorologische Organisation vertreten sein. Es ist eine UNO-Suborganisation. die wird dort sicher nicht darüber reden, wie jetzt gerade in China 5 Quadratkilometer Rain Seeding, Cloud Seeding gemacht werden, um dort den dürren Boden wieder mit Wasser zu füllen. Und dass eigentlich das der Urgrund ist für den Klimawandel. Viele NGOs sind zugegen. NGOs ist aus meiner Sicht auch ein irreführender Begriff, weil Non-Governmental Organization, nein, die werden auch von Regierungen bezahlt. Das sind ja die verlängerten Aktionsarme von den Regierungen. Dabei ist natürlich der CEO von der Gavi, der globalen Impfallianz von Bill Gates, natürlich, da darf nicht fehlen. Es gibt auch eine Diskussionsrunde mit dem Moderna-Chef. Und dann ist noch dabei der Global Fund, der Bekämpfung von AIDS, TBC, Malaria von Bill Gates gesponsert. Und dann gibt es noch Human Rights Watch. Das wird von Soros und seinen Open Society Foundations wurde das mit 100 Millionen US-Dollar finanziert.
Aber man kann sagen, lauter Leute und lauter Themen von gestern, einer Welt von gestern. Ja. Was würde es denn brauchen, deiner Meinung nach, um wirklich ein Zukunftsforum abhalten zu können mit Themen, die wirklich schlagkräftig wären?
Auf eins hat das ja in Prag vorgezeigt, wie das geht. Das hat ja eingeschlagen, wobei der Mainstream hat es ignoriert, wohlweislich, weil wahrscheinlich hat dort die intelligente Kapazität nicht ausgereicht, so weit zu denken. Was braucht, so wie Trump sagt, MAGA, brauchen wir mega, make Europe great again. Ich bin für ein Europa, ich bin auch für ein starkes Europa. Ich bin für ein Europa, das wieder alles produziert, wie früher vom Schuhband zur Textilie. Ich bin dafür, dass dieses Europa selbstbewusst aufsteht und seine Verteidigung und seine Sicherheit in die Hand nimmt und sich weder von den USA noch von Russland diktieren lässt, welche Energie es wann und woher bezieht. Es braucht Leistung statt lustlos. Es braucht Abkehr vom alten Politsystem. Im Grunde brauchen wir keine Parteien. Wir brauchen eine Unternehmensführung für den Staat. Der Steuerzahler muss wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, denn der Steuerzahler finanziert das alles. Und der Staat muss dem Steuerzahler danken, dass er das macht und muss alles tun, damit der Steuerzahler ein gutes Leben hat und nicht die paar Politiker, die da oben herumkurven in ihren Staatskarossen und so weiter. Es braucht eine Kooperation in einer multipolaren Welt. Trump weiß das sehr gut, auch wenn er jetzt da mit seinem Zauberstab ausrücken will und alles sich aneignen. Aber er weiß, man braucht die Balance, man braucht auch die Tools, damit man Druck ausüben kann. Und man muss Respekt haben. All das hat die EU bisher nicht bewiesen. Und es muss Schluss sein, und das möchte ich noch sagen, mit dem Ressourcenimperialismus. Und ich denke da vor allem an Afrika, weil ich bin diesem Kontinent sehr verbunden. Es muss Schluss sein mit der Ausbeutung dieses Kontinents. Auch die Afrikaner müssen sich auf die Füße stellen. Und da bin ich gespannt, ob Trump vielleicht auch hier eine Rolle spielt, was ich weniger glaube, weil es geht um Energie.
Okay. Jetzt wartet natürlich alles, die ganze Welt darauf, auf seinen Auftritt in Davos am Donnerstag, wo er zugeschaltet sein wird und seine große Rede halten wird. Glaubst du wirklich, dass das jetzt eine komplett neue Ära einleiten kann? Und was wird aus Davos?
Ja, die Ära ist schon da seit gestern. Er hat ja ein Dekret, ich habe gehört, in 45 Minuten und 3 Sekunden hat er alle Dekrete abgezeichnet. Davos steht da mit offenem Mund, auch die Redner dort, die wollen das noch gar nicht wahrhaben. Er wickelt praktisch die beiden Chaos-Politik rückab. Und es wird ein Kahlschlag für die Woke- und Linke-Agenda sein. Eine Watschen für die EU und ihre Bürgerterroragenda, was Brüssel gemacht hat bis jetzt. Für die USA gilt ein Golden Age. Und ich sage jetzt nur ein paar Punkte, was Trump ändern wird. Themen Gender und Woke. Es gibt nur mehr Mann und Frau. Biologisch richtig. Keine Rassen- und Geschlechtsideologie mehr an den Schulen, was jetzt ja gemacht wird. Und hat ja mit Schuldkomplexen die Kinder total indoktriniert, auch bei uns natürlich. Bildung soll wieder einen Stellenwert bekommen. Das Militär wird von der Woken Agenda befreit, weil Militär muss Amerikas Feinde besiegen, aber nicht irgendwelche Woken-Ideen hinterherlaufen. Die Soldaten, die wegen der Covid-Impfung entlassen wurden, werden wieder eingestellt, bekommen ihren ganzen Lohn nachgezahlt und es gibt eine Entschuldigung. Frieden und Einigkeit, hat er gesagt. Er will Peace and Union haben. Geiselaustausch im Mittleren Osten schon gewesen. Ukraine wird er angehen. Er hat gesagt, zuerst muss er mit Putin reden und dann wird er verkünden, wann der Konflikt zwischen Ukraine und Russland beendet wird. Aber Brüssel wird hier keinen Platz haben, auch wenn die von der Leyen gerne dabei wäre. Und EU steht dann allein da mit ihrer Kriegstreiberei. MAGA, Make America Great Again. Handelssysteme zum Schutz der Amerikaner. Das war die EU nicht in der Lage. Zölle statt Steuern, damit die Leute nicht alles mit ihren Steuern finanzieren müssen, die Produktion wieder in die USA holen, das sollte auch Europa sich hinter die Ohren schreiben. Leistungsorientierte Gesellschaft, bei uns gibt es die Hängemattenpolitik. Energie, was sagt Trump? Drill, baby, drill. Er will das Gold unter der Erde nutzen, egal wie. Und für die Produktion, er will keine Windanlagen mehr genehmigen lassen, weil er sagt, die können nur mit Staatssubventionen überleben. Und wo tut man das ganze Klumpert dann hin, wenn man es alle 9 Jahre die Turbinen erneuern muss? Mhm. Kein Zwang für E-Autos. Jeder soll das Auto kaufen, das er will. Keine Förderung für E-Autos. Ab sofort auch kein Bargeld mehr für Ladestationen für dieses Klumpert. Und die USA werden ihre Energie weltweit exportieren. Klimaterror. Raus aus dem Pariser Klimaabkommen, schon unterzeichnet. CO2-Bepreisung wird so nicht mehr stattfinden. Er hat gesagt, dass die Berechnung der sozialen Kosten von Kohlenstoff gekennzeichnet ist von logischen Mängeln, einer schlechten empirischen Basis und einer Politisierung und das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage. Also innerhalb der nächsten 60 Tage muss jetzt alle Regulierungen der Bundesregierung aufgehoben werden, die die Leute noch mehr mit CO2-Preisen belasten. Maha, make America great again, da geht es um die Gesundheit. Trump sagt, chronische Erkrankungen, da muss man das endlich angehen, Ausstieg aus der WHO, Pandemie AD, zumindest die nächsten 5 Jahre. Und Kennedy, der neue Gesundheitsminister, wird hier sicher was aufarbeiten, was hier in der Corona-Pandemie passiert ist, auch mit den Impfstoffen, auch wo das Coronavirus scharfgestellt wurde. Und was hat Biden gemacht in weiser Voraussicht? Er hat den Verbrecher Fauci, Anthony Fauci,
begnadigt,
der ja mitgemacht hat bei der Scharfstellung des Coronavirus in Wuhan, hat er vorsorglich begnadigt, so wie viele seiner Familienmitglieder. Zensur und Meinungsterror, Wiederherstellung der Redefreiheit, Beendung staatlicher Zensur. TikTok ist wieder aktiv geschaltet, wird man sich was überlegen. Zur Rechtsstaatlichkeit, was die EU ja immer so betont, wie wir rechtsstaatlich sind, hat er gesagt, Ideologie, Gesetzgebung, Ende. Stoppen der Instrumentalisierung des Justizministeriums. Recht und Ordnung wieder in die Städte bringen, in Städten, die die Sanctuaries sind, wo die illegalen Migranten fröhliche Urstände feiern. Und so weiter, Außenpolitik. Schlanke Bürokratie, alles das wird die EU mit großen Augen einmal anschauen und er wird das durchziehen. Und dann ist die Frage, was die Frau von der Leyen tut.
Also man braucht schon sehr viel Fantasie, wenn das keine neue, absolut neue Ära werden sollte. Ja, also es wird sich einiges ändern.
Ja.
Liebe Können.
Ich wollte noch was sagen, was sehr interessant ist in Reaktion darauf, vielleicht schon die EVP-Führung hatte, EVP, ja, die Europäische Volkspartei, hatte in Berlin ein Treffen kürzlich und da wurde ein Papier ausgearbeitet, wo man die CO2-Abgaben die nächsten 2 Jahre einfrieren möchte und zur Politik der grünen Welle von 2019 zurückkehren will. Also man entschärft das Ganze schon, weil sonst würde man die europäischen Unternehmer noch mehr unter Druck setzen, weil die ja mit den USA überhaupt nicht mehr gleich kämen.
Und auch mit China nicht. Also
mit China.
Also Deindustrialisierung in Full Swing hier
und
in Europa.
Ne? Was ich noch sagen möchte ist, weil das habe ich erst heute gelesen, spannend ist, was mit Nord Stream 2 passiert. Das ist ja die Pipeline, die nie in Betrieb genommen wurde, genau. Scholz hat die Lizenz nicht hergegeben.
Was ja, er hat auch zugeschaut, wie die gesprengt wurden.
Ja, aber Nord Stream 2 ist jetzt, die Firma ist bankrott, insolvent, die sitzt in der Schweiz, gehört zum Großteil der Gazprom Bank. Und da hat sich ein US-Investor angestellt, der diese Pipeline kaufen wollte im Interesse der Amerikaner. Da gibt es jetzt Gespräche mit Russland und ich habe gehört von einem Informanten, der sagt, Russland hätte gar nichts dagegen, wenn Nord Stream 2 von den Deutschen verstaatlicht wird, dann können sie selber über ihre Energiebezüge aus Russland entscheiden. Da bin ich jetzt gespannt, was passiert.
Also es wird sicher nicht langweilig. Liebe Cornelia, vielen Dank für dieses Gespräch und für deinen Besuch heute wieder im Studio. Danke, bis zum nächsten Mal.